Die Olympischen Spiele laufen schon, das heißt die Paralympischen Spiele, die können gar nicht so weit weg sein. Weniger als 4 Wochen sind es noch, bis es losgeht, und wer da ganz nah dran sein soll, der sollte den Team Deutschland Paralympics Podcast abonnieren, denn da kommen sowieso die Folgen hier immer als allererstes und dann seid ihr ganz frisch dabei. Dieses Mal habe ich mit Biathletin und Langläuferin Lynn Katzmeier gesprochen, und worum es geht, das hört ihr jetzt. Also viel Spaß auf der Zielgeraden nach Mailand, Cortina.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
Mit ganz großen Schritten nähern wir uns den Paralympics 2026 in Mailand, Cortina. In dieser Folge spreche ich mit Parabiathletin und Langläuferin Lynn Katzmeier über die Balance zwischen Paralympics und dem Abi, was sie von der Teilnahme von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten hält, und wie sie daran arbeitet, nicht allzu ehrgeizig zu sein. Viel Spaß! Ich bin Philipp Wegmann und diese Folge wird wie immer präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Wenn ihr die Folge hört, dann haben die Olympischen Spiele schon begonnen. Am 6. Februar findet die Eröffnungsfeier statt und schon 2 Tage vorher beginnt das Eishockey- und Curling-Turnier. Man könnte also sagen, die Generalprobe für die Paralympics quasi, ne? Die läuft jetzt eigentlich schon. Olympia, eines der ganz großen Sporthighlights des Jahres, könnt ihr jedenfalls hautnah auch im Team Deutschland Podcast miterleben. Also gerne da auch nochmal reinhören und abonnieren, unser Partner-Podcast, dann beim Ende der Folge nochmal einen kleinen Hinweis für euch. Und natürlich erst hier zu Ende hören, das ist ja klar. Lynn, wir erwischen dich gerade im polnischen Jakuszyce. So spricht es zumindest euer Team und ihr aus. Für alle, die das vielleicht besser wissen, wie man es ausspricht, schreibt uns gerne. Ganz nah an der tschechischen Grenze. Da wurden nacheinander jetzt ein Biathlon- und ein Langlauf-Weltcup ausgetragen. Und du bist vermutlich nicht zum ersten Mal dort. Aber trotzdem, als blinde Athletin hast du den Ort ja auf eine ganz andere Weise vielleicht auch kennengelernt. Kannst du uns den Ort mal so, ja, aus deiner Sicht, wenn man das so sagen kann, quasi beschreiben?
Ja, ich bin tatsächlich zum ersten Mal dort. Boah, ich finde es relativ schwierig, das zu beschreiben, aber ich versuche mal mein Bestes. Also der Ort liegt ziemlich in den Bergen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es hier so bergig ist. Kann man sich ein bisschen wie ein Schwarzwald vielleicht vorstellen. Und ich sag mal, ich nehme schon auch die Berge wahr, aber sicher nicht so genau wie jemand, der das quasi richtig gut sieht. Genau, und in den letzten Tagen hat man leider eh nicht so viel von dem Ort gesehen, weil die ganze Zeit Nebel war. Deswegen nehme ich den Ort tatsächlich als sehr grau und neblig wahr, auch wenn es trotzdem sehr schön hier ist.
Jetzt bist du gerade, wir sind ja per Video auch verbunden und ich sehe im Hintergrund, sieht das mir sehr nach Hotelzimmer aus. Ja. Du bist also wahrscheinlich gerade auf dem Hotelzimmer. Was passiert da eigentlich noch so rund um so einen Weltcup? Vielleicht kannst du das mal kurz so ein bisschen beschreiben für alle, die sich da einfach nicht so mit auskennen. Also wenn der Weltcup jetzt, ich sag mal, oder das Rennen mal mittags ist, ist man da vorher, nachher im Hotel oder ist man noch irgendwo anderweitig unterwegs?
Also es kommt drauf an, ob Langlauf oder Biathlon. Also im Langlauf ist man eigentlich bis relativ, also ich sag mal, wir gehen so, dass wir eine Stunde vor dem Wettkampf am Stadion sind, fahren wir los. Also ich sag mal, bis 1,5 Stunden vor Start ist man dann im Hotel. Klar, natürlich morgens erstmal eine Runde spazieren, einfach so zum Wachwerden. Und danach dann natürlich Frühstück. Und dann hat man schon immer relativ viel Zeit. Also ich nutze die dann auch zum Lernen oder so, oder ich lese was oder so.
Also schon Freizeit auch dann wirklich? Da sagt der Trainer, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt?
Ja, schon. Also so, dass die Trainer halt sagen, bereitet euch quasi für euch optimal auf den Wettkampf vor. Also ich sag mal, manchmal gehe ich auch gern nochmal so den Wettkampf im Kopf durch oder so. Aber es wird jetzt nicht vorgeschrieben, was wir da machen sollen. Mhm. Und ja, nach dem Rennen, klar, dann ist noch auslaufen, so Wettkampfnachbereitung, was essen. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder, wenn man keine Dopingkontrolle hat, relativ bald ins Hotel zurück. Und ja, mittags machen wir, wenn dann noch so eine halbe Stunde irgendwie locker laufen, oder wir haben hier jetzt auch ein Radergometer dabei, dass wir nochmal auf dem Rad ein bisschen die Beine lockern. Genau, aber auch da gibt es quasi, es gibt schon die Empfehlung, so mittags vielleicht sich nochmal zu bewegen, einfach um die Beine zu lockern, aber auch da wird nicht vorgeschrieben, was man machen soll. Und im Biathlon ist eben der Unterschied, dass man noch Anschießen hat. Das heißt, man testet quasi vor dem Wettkampf schon mal alle Stände, guckt sich an, wie ist es so, schießt einfach ein paar Mal. Und das ist meistens für uns Sehbehinderte so gelegt, dass wir danach nochmal Zeit haben bis zum Wettkampf. Das heißt, wir gehen quasi anschießen und sitzen dann irgendwie noch eine Stunde im Stadion rum und machen uns dann erst warm. Und genau, in der Zeit gilt es dann halt auch, irgendwie die Zeit gut zu nutzen.
Sind solche Wettkampfstätten dann eigentlich für dich immer gleich, oder wie lange brauchst du, um dich an so Orten auch zurechtzufinden? Na, also ich weiß ja nicht, wie barrierefrei auch immer die Hotels sind, in denen man unterkommt und so. Ist das für dich was, wo du immer ein bisschen Zeit brauchst und Zeit für einplanst, oder läuft das so nebenbei?
Also ich brauche schon so, ja, ich sag mal, die ersten 1-2 Tage, bis ich weiß, wo alles ist, bis ich die ganzen Wege kenne. Aber dadurch, ja, ich glaube, dass ich quasi das ja schon von klein auf kenne, habe ich da so für mich unbewusst irgendwie eine Routine, wie ich dann mich ziemlich schnell auch an Orten orientieren kann. Deswegen kostet es mich zum Glück auch nicht zu viel Kapazität, so von wegen Konzentration und genau.
Ja. Kommen wir mal zum Sportlichen. Die sportlichen Bedingungen hast du schon so ein bisschen erzählt. Neblig, doch relativ kalt, dafür aber bergig. Hoffentlich dann ja auch genug Schnee. Der Biathlon-Weltcup, der hat jetzt zuerst stattgefunden. In der Gesamtwertung bist du Fünfte geworden. Langlauf, während wir jetzt sprechen, läuft quasi noch. Da kommt noch ein Rennen. Aber die beiden anderen waren schon recht erfolgreich. Platz 2 und nochmal Platz 2. Ich sage jetzt erfolgreich. Bist du auch zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen aus diesen Weltcups? Es ist ja immerhin so der letzte Wettkampf eigentlich vor den Paralympics. Also das letzte Mal auch mit der Konkurrenz vergleichen.
Ja, doch, genau. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den Rennen. Also klar, es gab Rennen, mit denen war ich mehr zufrieden, mit anderen weniger. Einfach, weil ich mich da vielleicht nicht so gut gefühlt habe. Gerade zum Beispiel am ersten Biathlonrennen, beim Biathlon-Sprint, habe ich einfach gemerkt, es geht nicht so viel. Ich bin müde, komme nicht so gut in Gang. Aber ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich merke, dass die Formkurve nach oben zeigt, und bin auch zuversichtlich so im Hinblick auf die Spiele.
Dann gehen wir da nochmal direkt drauf ein, auf die Spiele, apropos Paralympics und dann die Erwartungen auch dazu. Denn wir haben mal deinen Trainer gefragt, was er denn so denkt über dich und die Paralympics. Trainer Ralf Rombach.
Die Erfolge aus Peking, die waren außergewöhnlich den Umständen geschuldet, dass auch Mitbewerberinnen kurzfristig ausgeschlossen wurden. Die Lin befindet sich in einer Phase der Konsolidierung, so würde ich es vielleicht mal sagen. Sie hat da auch viel, viel mehr um sich herum zu bewältigen, privat und auch schulisch. Daher haben wir keine großen Erwartungen dieses Jahr. Schön wäre, wenn es ihr gelingt, in einem Rennen eine Medaille zu erreichen. Das wäre sicherlich schön und würde sich selber auch darüber freuen. Top 5 Platzierungen ist das, was man erwarten kann. Alles Weitere wäre Zugabe.
Jetzt würde ich von außen natürlich sagen, das ist ja schon fast schon tief gestapelt. Du bist ja immerhin Titelverteidigerin jetzt bei den Paralympics. Oder hat er da recht?
Ich muss sagen, das hat er sehr, sehr gut getroffen. Ich glaube, ich hätte es nicht besser sagen können. klar, ich bin Titelverteidigerin. Aber wie ihr sagt, also die letzten Spiele sind schon außergewöhnlich gut gelaufen. Man muss bedenken, dass eben die Russinnen und Weißrussinnen oder Belarusinnen, sagt man, glaube ich, dass die nicht dabei waren. Und ja, auch einfach international die anderen Konkurrentinnen nochmal richtig einen Sprung gemacht haben. Und ja, gerade von den Vorleistungen dieses und letztes Jahr würde ich auch sagen, genau, ich würde auf keinen Fall eine Medaille erwarten, weil ich einfach von den Vorplatzierungen da auch noch nie war die letzten 2 Jahre. Aber natürlich, wenn sich doch mal die Chance ergibt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen.
Also stimmst du ihm da schon zu, dass du auch als persönliches Ziel so, ich sag mal, Top 5 und eine Medaille ist ein schöner Bonus ausgeben würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich in erster Linie einfach so gut, also quasi, ich sag mal, an dem Tag X dann einfach immer das bestmögliche Rennen abliefern. Und ich glaube auch, Top 5 wäre schon ein gutes Ziel. Genau, ja.
Die Wettkämpfe finden ja vor Ort in Tesero statt. Da sind Langlauf- und Biathlon-Wettbewerbe. Hast du dich damit schon in irgendeiner Art beschäftigt? Also warst du schon mal irgendwann da, auch vielleicht sogar in den letzten Jahren? Kennst die Strecke vielleicht oder weißt, wo das stattfinden wird? Oder ist das bisher noch gar nicht bei dir im Kopf?
Doch, ein Stück weit schon. Also zum einen hatten wir letztes Jahr einen Weltcup dort und konnten da quasi auch schon mal die Strecken anschauen. Ich sag mal, die Strecke, also die 2,5-Kilometer-Runde, die kenne ich noch nicht so genau, weil ich da keinen Wettkampf auf der Runde gelaufen bin. Aber gerade die Sprintrunde habe ich eigentlich auch relativ gut im Kopf. Und genau, zum anderen gucke ich schon auch sehr gern Nichtbehinderten-Weltcup. Und die waren ja jetzt bei Tour de Ski auch in Val di Fiemme. Und da habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen, ja, einfach so die Strecke angeschaut. Auch wenn wir dann nicht wissen, ob wir die gleiche Strecke laufen werden.
Das heißt, müssen sich denn da alle Athletinnen und Athleten so ein bisschen gleichermaßen überraschen lassen? Oder würdest du sagen, dass da vielleicht auch irgendjemand aus irgendeinem Grund einen Vorteil hat? Die Italienerinnen vielleicht sogar, weil sie näher vor Ort dran sind? Oder genau, wie würdest du das beurteilen?
Ja, also ich denke schon, man kann natürlich auch, ich sag mal, dorthin gehen und könnte dort trainieren. Dann hätte man vielleicht ja einen kleinen Vorteil, weil man die Runde schon öfters gelaufen ist. Wobei ich es gar nicht so hochhängen würde, weil man hat ja davor dann auch noch genug Zeit. Und wenn man dort selber trainiert, weiß man auch nicht genau, wie wird jetzt dann letztendlich die Runde sein. Also es kann ja doch nochmal sein, dass vor Ort aus irgendwelchen Gründen auch immer dann die Runde geändert wird. Deswegen würde ich sagen, wirklich einen Vorteil hat da niemand.
Wir begleiten dich ja jetzt schon über ein Jahr und
dürfen immer wieder wissen, wie der Stand bei dir so ist. Und wenn wir das so richtig im Kopf haben oder so richtig mitbekommen, hast du auch im Laufe dieser Monate oder eigentlich auch ja der letzten Jahre auch immer für dich gesagt, du möchtest dir ein bisschen weniger Druck machen, ein bisschen weniger, ja, verbissen sein. Wie klappt das jetzt so knapp vor den Spielen? Würdest du sagen, dass das funktioniert? Du hast ja gerade selbst schon, ich sag mal, die Erwartungen auch an dich selbst, ja, ob man das jetzt realistisch nennen will, aber auf jeden Fall hast du ja nicht gesagt, ich will auf jeden Fall Gold, alles andere ist eine Enttäuschung oder so. Das wäre ja, sage ich jetzt mal, verbissen und Druck. Aber es ist jetzt vielleicht etwas realitätsnäher. Oder wie würdest du das selbst einschätzen? Bist du da auf einem guten Weg?
Ja, ich würde schon sagen, also ich würde sagen, Work in Progress, aber auf jeden Fall, dass ich merke, es gelingt mir immer mehr, ja, einfach mir nicht zu viel Druck zu machen, nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt quasi gewinnen oder Top 3, alles andere wäre quasi Weltuntergang oder so. Ja, sondern dass ich irgendwie auch immer mehr so Selbstvertrauen gewinne und ja, einfach nicht mehr so quasi dann auch mein, also wie ich mich fühle, dann damit verknüpfe. Also ich sag mal, wie ich zu mir stehe, also dass ich quasi nicht mehr so arg sage, okay, ich bin nur zufrieden mit mir, wenn ich gewinne quasi, sondern dass ich da quasi schon, ja, ich sag mal, inzwischen das hinkriege, auch ein Stück weit realistisch und auch einfach weniger mit Druck damit umzugehen.
Wir kommen zu dem Thema auch nachher nochmal. Nochmal kurz für dich jetzt aber mit Blick auf wirklich diese Paralympics, wann geht es da für dich in den Tunnel? Also gibt es da irgendwie einen Moment, wo du sagst, ab jetzt mache ich keine Interviews mehr, ab jetzt ist der Fokus wirklich nur auf den Spielen, weiß ich nicht, treffe auch keine Leute mehr oder weiß ich ja nicht, wie du das genau angehst. Hast du da so einen Fahrplan für dich?
Ja, ich würde sagen, so ab nach Ende der Paralympics-Vorbereitung, also 25. Februar ungefähr, so um den Zeitpunkt rum, da ist dann schon so also gedanklich einfach auf die Spiele ausrichten. Da machen wir dann auch noch mal ein paar Tage, also ich fahre noch mal heim zu meiner Familie, ein paar Tage einfach ganz easy Training, also Tapering nennt man das bei uns, einfach um die Vorbereitung von davor noch mal wirken zu lassen. Und ja, ab da habe ich zum Beispiel dann auch mit der Schule die Vereinbarung, dass ich quasi bis Ende der Paralympics erstmal Schule sein lassen kann und mich da nicht dann deswegen auch noch stressen muss.
Lynn, wir sprechen gleich weiter und wir hören jetzt aber schon mal rein, zumindest schon mal bei zweien von den Athletinnen und Athleten, die wir auf dem Weg begleiten, wie es da so läuft und fangen an bei Monoskifahrerin Annalena Forster. Sie ist qualifiziert und hat für sich einen guten Umgang, um den Fokus auch dann beim Sportlichen zu halten.
Weil da bin ich dann einfach weg, bin auch schlecht erreichbar einfach, weil ich halt ja mit Wettkämpfen beschäftigt bin und mein Handy auch nicht bei mir habe dann und automatisch dadurch kann ich mich dann auch relativ gut auf den Wettkampf, auf das Skifahren, auf die Technik, auf alles fokussieren und kann eben so diese Öffentlichkeitsarbeitsgeschichte und auch Businessgeschichte so ein bisschen hinten anstellen. Klar, wenn ich dann daheim bin, dann ist es dann wiederum manchmal etwas stressiger. Ich gebe mir meistens so 1 bis 2 Tage, wenn wir daheim sind, Zeit, wenn es das zulässt. Und ja, wie man heutzutage so schön sagt, nehme mir meine Me-Time und meine Zeit für mich einfach. Und dann heißt es halt, an den anderen Tagen ranklotzen, wenn ich daheim bin.
Außerdem ist Annalena sowieso mit ihrer Form zufrieden.
Also die letzten Weltcuprennen jetzt im Januar, ja, haben mir gezeigt, also die technischen Disziplinen, da bin ich auf dem richtigen Weg, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich selbstsicher, ja, fühle mich fit und ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. In den Speed-Disziplinen merke ich einfach, dass da einfach noch, ja, wie immer eigentlich so ein Stück weit dieses Zutrauen komplett noch fehlt, also und je nach Bedingungen fühlt man sich dann halt manchmal verunsichert durch zum Beispiel eine sehr harte oder eisige Piste, da tue ich mir dann schwer, aber ja, auch da habe ich jetzt gemerkt, ich kann es mir zutrauen, ich bin auf dem richtigen Weg, so das positive Gefühl nehme ich mit, es hat noch nicht alles gepasst, aber das gilt eben noch ja, zu verbessern für die Paralympics und wir haben ja jetzt auch noch ein paar Wochen.
Sie hatte genau wie Teamkollege und Monoskifahrer Leon Gensert auch einen Heimweltcup im Januar. Da war für Leon von einem guten 6. Platz bis zum Sturz alles dabei.
Ja, also der Heimweltcup am Feldberg war wieder sehr fordernd, genauso wie letztes Jahr, nur dass wir noch ein bisschen weiter oben gestartet sind. Das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Am ersten Tag habe ich mir da noch ein bisschen schwer getan, aber der zweite Tag war echt solide, würde ich sagen. Also da bin ich sehr zufrieden und das hat mir im Slalom auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben.
4 unserer 5 Athletinnen und Athleten, die wir hier seit über einem Jahr begleiten, haben ihr Ticket für Mailand Cortina schon sicher. Und wie cool wäre es, wenn auch Leon das packt. Die Chancen, sich sportlich zu qualifizieren, die sind tatsächlich nicht mehr so groß, da wird es schwierig. Aber es gibt noch ein Hintertürchen.
Ja, also es gibt noch so eine Art Wildcard-Quali. Das ist eine Möglichkeit, trotzdem nominiert zu werden, auch wenn man die Normen nicht schafft. Das ist dann dazu da, damit junge Sportler, die eine gute Perspektive haben und für die es wichtig wäre, schon mal eine Erfahrung zu sammeln bei so einer Großveranstaltung, dass die dann trotzdem mitgenommen werden, auch wenn sie die offizielle Norm nicht geschafft haben.
Und jetzt wollen wir uns nochmal bei unserem Partner bedanken, bevor wir mit Lynn unter anderem auch über die Rückkehr der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten im Weltcup sprechen. An dieser Stelle also ein Danke an die Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Lin, seit Anfang des Jahres sind russische und belarussische Athletinnen und Athleten im Paralanglauf und Biathlon wieder zugelassen. Heißt, sie dürfen unter eigener Flagge antreten. Das hat auch teils für scharfe Kritik gesorgt. Du bist als Athletin hautnah dabei und kriegst es so mit, wie das auch eingebunden wird in die Weltcups. Wie bewertest du das oder hast du eine Meinung dazu?
Ja, also ich finde es ein schwieriges Thema, weil natürlich auf der einen Seite man, ja, ich sag mal, die Menschen als quasi, also die Russen als Menschen, sage ich mal, sieht und natürlich jedem irgendwie wünschen würde, dass er Wettkämpfe laufen darf und ja, auch quasi für die einfach eine blöde Situation ist, dass sie irgendwie da natürlich viele vielleicht gar nichts von diesem Krieg halten und dann trotzdem dafür gestraft werden. Aber trotzdem gibt es einfach gerade den Krieg und ich finde es halt super schwierig, dann zu sagen, okay, man lässt jetzt ukrainische und russische Athletinnen und Athleten zusammen starten. Ja, weil wir hatten halt auch die Situation, dass dann beide aufs Podium kommen und die Ukrainer sind dann halt nicht aufs Podium gegangen, was ich auch einfach total nachvollziehen kann, weil ich möchte in keinem von den Personen stecken, was das für ein Gefühl sein muss. Ja, dass man quasi, ich sag mal, gegen die Leute, wo man weiß, quasi, das Land ist gerade im Krieg mit uns, dass man gegen die quasi antritt. Deswegen, ja, auf der einen Seite für die Athleten und auch für den Wettkampf an sich macht es das Ganze natürlich spannender. Aber ich finde einfach, aufgrund der Situation ist es einfach nicht vertretbar oder ja, sehr, sehr schwierig. Ja.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat vor ziemlich genau 4 Jahren begonnen, kurz vor den Paralympics in Peking. Der Ausschluss wurde dann vermeldet, als ihr alle schon vor Ort wart. Seitdem hast du viele Rennen gegen ukrainische Athletinnen auch bestritten, für die der Schritt wahrscheinlich besonders hart ist. Du hast es gerade erwähnt, dass sie dann dem Podium fernbleiben zum Beispiel. Wie nimmt man das denn so wahr? Also sprecht ihr dann auch untereinander? Also die Wahrnehmung, klar, ne? Die bleiben dem Podest fern, das ist eine klare Wahrnehmung. Aber ist das auch Thema, auch vielleicht gar nicht jetzt nur mit den Ukrainerinnen, sondern auch mit den anderen Nationen? Oder wird da eher geschwiegen?
Also ich habe mich jetzt nicht so viel mit anderen Nationen darüber ausgetauscht. Aber klar, ich sag mal, kriegt man schon auch von ukrainischen Athletinnen und Athleten oder auch von Trainern mit, ja, wie einfach bei denen gerade die Situation ist. Und ja, ich sag mal, da dreht es einem dann schon den Magen um, wenn man das hört, also was für die quasi normal ist. Also dass die quasi dann einfach, ja, es als normal empfinden, dass quasi irgendwie quasi 3 Kilometer entfernt ein Wohngebiet angegriffen wird oder so. Also so kriegt man dann schon auch oder was mit, aber jetzt gerade so auch nachdem jetzt wieder russische und belarussische Athletinnen und Athleten dabei waren, habe ich jetzt mit noch niemand von den anderen, also von den anderen Nationen so richtig darüber gesprochen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach sehr schwierig ist, da auch einen Umgang zu finden, weil wie du eben schon gesagt hast, man gönnt ja oder wünscht ja den Sportlerinnen und Sportlern, einem sportlichen Wettkampf teilnehmen zu können. Aber sie sind nun mal eben oder treten für das Land an, zu dem man jetzt keinen so positiven Bezug hat. Dann sind die ja irgendwie so ein bisschen auch, ja, wie ausgegrenzt quasi, oder? Also, oder wie ist der Umgang dann mit den Russinnen, die jetzt einfach 4 Jahre nicht dabei waren und dann auf einmal stehen sie quasi wieder da und sind am Start. Aber der Krieg läuft ja auch noch.
Ja, total. Also, ich sag mal, wir hatten das ja auch die Situation, dass wir auf dem Podium waren in der Staffel beim Weltcup vor 2 Wochen und die Russen haben quasi gewonnen, wir wurden Zweiter und ja, dann fragt man sich natürlich schon auch, was mache ich jetzt? Gratuliere ich oder gratuliere ich nicht? Und es ist halt so oder so einfach eine total komische Stimmung, weil wie du sagst, ja, irgendwie sind die dann so total, also es ist einfach, man merkt, es ist eine Barriere da oder so eine, ja, so eine total angespannte Stimmung, was ja auch nur nachvollziehbar ist. Aber was man sich ja nicht wünscht für so ein sportliches Großereignis oder auch für einen Weltcup.
Nee, ich stelle mir das jetzt von außen so vor, dass es einfach auch so eine Schwere auf die Situation legt, weil es dann nicht so ein, ne, sonst ist es ja wie, ich sag mal, eine große Familie, die immer wieder weiterreist und trifft sich bei jedem Weltcup. Und man sagt dann immer, ach ja, schön, dass ihr wieder da seid, dann auf ein gutes Rennen. Und jetzt sind da welche dabei, die so ein bisschen, ja, wie als das schwarze Schaf gesehen werden, die da irgendwie wieder mitmischen dürfen, quasi. Ne? Also wirklich keine, also auch für die Athletinnen und Athleten selbst, ja auch überhaupt keine leichte Situation, die da teilnehmen. Ne?
Ja, total.
Ist ein spannendes Thema, wird auch spannend zu beobachten, wahrscheinlich jetzt dann wirklich sowohl bei Olympia als auch bei den Paralympics, wie sich dann eben auch andere Nationen verhalten oder ob es da, ja, was da so passiert. Ja, bleibt ein spannendes Thema. Kommen wir aber auch nochmal zu dir. Für dich beginnt jetzt gerade nicht nur die heiße Saisonphase, sondern eben auch der Schlussspurt in der Schule, denn dieses Jahr steht Abitur an. Wie klappt das so mit der Doppelbelastung und dem Lernen? Du hast eben kurz angerissen in den Pausen, wenn da mal Freizeit ist, dann wird auch mal kurz das Buch vielleicht rausgeholt, das Schulbuch. Funktioniert das so, alles nebenbei?
Ja, also tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber es funktioniert. Also es ist schon manchmal eine sehr hohe Belastung, gerade so im Trainingslager, wenn man dann halt, ja, ich sag mal, morgens seine 3 Stunden laufen geht und mittags nochmal 2 Stunden. Und dann irgendwie zwischendurch in der Mittagspause noch lernen soll, ist es schon sehr hart. Und ich sag mal, natürlich kann ich da dann auch notentechnisch sicher nicht das rausholen, was ich ohne den Sport könnte. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden auch mit meinen Noten. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, irgendwie klappt es dann doch.
Wir sprechen jetzt abends, kurz vorm Abendessen, und dann geht's relativ früh ins Bett. Muss denn dann heute Abend auch nochmal gelernt werden? Also machst du dann so immer wirklich in den Pausen oder sagst du, nee, komm, nur vormittags und nachmittags muss reichen?
Nee, also heute Abend wird auf keinen Fall gelernt. Wird eher noch Koffer gepackt für morgen. Nee, also vor dem Wettkampf, da mache ich es manchmal noch, wobei auch nicht immer. Aber oft ist dann mittags schon so die Luft raus, gerade nach dem Wettkampf, ja, dass ich dann sage, okay, es muss reichen.
Und hast du auch vor, während der Paralympics zu lernen? Also wird das da den gleichen Rhythmus haben wie bei Weltcups oder fährst du das da runter?
Ich denke, da fahre ich es runter. Klar, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll, dann vielleicht schon, aber dass es dazu kommt, weiß ich noch nicht, glaube ich eher nicht.
Das glaube ich irgendwie auch nicht.
Ja, nee, also vor 4 Jahren zum Beispiel habe ich gar nicht gelernt. Klar, da war ich auch nicht vorm Abi. Aber ja, ich versuche schon bei den Paralympics eher dann mich darauf zu konzentrieren und ja, erstmal da dann weniger für die Schule zu machen, weil es einfach doch irgendwo auch nochmal zusätzlich eine Belastung ist.
Ja. Und vor allen Dingen, es sind ja nun mal die Paralympics alle 4 Jahre. Okay, Abi ist nur einmal im Leben. Aber dennoch ist das vielleicht okay. Also ich will jetzt nicht Ärger von deiner Schule bekommen. Aber wenn man da eine halbe Note vielleicht schlechter ist, als man sonst wäre, und dafür hat man die Paralympics aber richtig genossen. Ich glaube,
das
musst du
auch
natürlich für dich wissen. Aber ich glaube, dass das auch okay wäre.
Ja, doch, doch.
Ich meine, diese Doppelbelastung Schule, Profisport ist ja einfach schon einfach eine wahnsinnige Herausforderung. Forderungen, ne? Das ist bei den anderen, ist es dann meinetwegen Job und Profisport. Das sind einfach immer ja so Zusatzbelastungen. Also sowieso schon mal Respekt, dass du das schaffst, dass es funktioniert.
Danke.
Ja, und das kann ich an der Stelle jetzt ja eigentlich auch nochmal betonen. Lynn ist ja auf einer Eliteschule des Sports. Insgesamt 43 gibt es in Deutschland. Und alle als Hauptförderer unterstützt von, Trommelwirbel, jetzt zeigt sich, wer bei uns im kleinen Werbeblock aufpasst, genau, der Sparkassen-Finanzgruppe. Und das Thema duale Karriere, das begleitet Lynn ja schon lange, und wer dann noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, der kann sich unsere Folge aus dem August mal anhören. Da gibt es ein paar mehr Details, auch aus Lynns Alltag. Lohnt sich. Ja, Lynn.
Dein Trainer Ralf Rombach, der hat auch nochmal dazu gefragt, also nicht jetzt zur Schule, sondern allgemein zu dir, und der hat da nochmal was ganz Interessantes erzählt.
Also die Lynn ist sehr, sehr ehrgeizig. Sie ist perfektionistisch veranlagt. Das macht sie besonders. Der Unterschied zu anderen liegen in diesen Punkten. Natürlich sind die anderen auch ehrgeizig. Bei der Lynn ist es schon manchmal so, dass sie auch selbst wenn es super gut gelaufen ist, mit sich immer noch nicht zufrieden ist. Das ist natürlich eine Voraussetzung, immer besser zu werden, kann aber auf der anderen Seite auch, kann man sich auch im Weg stehen, weil irgendwann ist ja auch nur gut, das, was man gemacht hat.
Irgendwann muss man auch mal zufrieden sein, quasi. Passt ein bisschen zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, dieses sehr ehrgeizig sein und dann doch aber mal vielleicht da sich ein bisschen selbst zu zügeln. Wie würdest du das sehen? Ist das auch mit Blick auf Schule und Co. in gute Bahnen gelenkt? Hast du da dich verändert in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube schon. Also auch da kann ich wieder sagen, Work in Progress. Aber ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mal an die Lynn von vor 3 Jahren oder so zurückdenke, auf jeden Fall hat sich da sehr viel verändert. Oder auch vielleicht an die Lynn von vor 5 Jahren. Ich sag mal, es soll Zeiten gegeben haben, da war eigentlich alles, also schulisch alles schlechter als 1,5 war. Ja, war okay, aber nicht mehr so richtig gut. Und alles, wo dann die 2 vor dem Komma stand, war boah, schon sehr schlecht. Und alles, was dann über 2,5 rausging, war dann Katastrophe. Also gerade da würde ich sagen, bin ich schon entspannter geworden, gerade auch, weil ich weiß, dass ich diese Doppelbelastung habe und ja, dass das, also dass quasi ich trotzdem noch, würde ich sagen, ja, eher eine von den guten Schülerinnen bin und ich quasi von vielen mitkriege, boah, sie kämpfen nur mit der Schule. Aber klar, fällt es mir oft schon noch schwer, also auch, ja, wenn ich dann irgendwie mal ein schlechtes Rennen mache oder so oder einfach im Sport auch noch nicht da bin, wo ich gern langfristig sein würde, also einfach schon merke, es fehlt noch was zur Weltspitze, dann ist schon manchmal schwierig, einfach auch nicht quasi so, also nicht wieder in dieses Muster zu verfallen, so, ach, ja, also was mache ich denn? Ich bin zu schlecht, sondern dann einfach auch quasi mal zu sagen, hey, ich habe das Beste gegeben, was ich geben konnte und damit bin ich jetzt zufrieden.
Aber auch mal nicht zufrieden zu sein nach einem sportlichen Wettkampf ist ja Teil des sportlichen Ehrgeizes quasi. Also wenn das nicht wäre, wärst du da, glaube ich, auch nicht, wo du jetzt bist.
Auf
Oder
jeden
alle
Fall, auf jeden
Profisportlerinnen und
Fall.
Profisportler wären nicht da, wo sie sind.
Ja, ich glaube auch, also ein gesunder Ehrgeiz gehört dazu und ich sage auch, also klar, wenn ich mir vornehme, keine Ahnung, Paralympics-Siegerin zu werden und es dann nicht schafft, dann werde ich natürlich erstmal danach unzufrieden sein. Ich glaube aber so, es kommt dann darauf an, wie lang bin ich unzufrieden und hadere ich quasi 2 Wochen lang danach mit mir oder sage ich, okay, das lief heute nicht so, wie es hätte laufen sollen und ich hake das jetzt ab und beim nächsten Mal mache ich es besser.
Ja, dazu passend hat dein Trainer Ralf Rombach uns nochmal, ich nenne es jetzt mal so eine Art Wunsch oder ja, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber hat jedenfalls noch was mitgegeben für die Zukunft.
Entwicklungspotenzial für die Lin sehe ich darin, dass sie gelassener wird, dass sie lernt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und sich klare Ziele im Leben setzt, die auch realistisch sind, erreicht zu werden.
Würdest du ihm da zustimmen? Würdest du da sagen, ja, hat er mich jetzt doch gut kennengelernt in den letzten Jahren?
Ich glaube schon, ja, doch, das trifft sehr gut. Ja, doch, also ich glaube gerade, dass Gelassenheit ist ein großer Punkt. Und auch dieses, ja, ich sag mal, mit dem Ziele setzen. Also, ja, einfach sich, auch wenn man vielleicht ein großes Ziel hat, dann auf dem Weg immer mal, also auf dem Weg dorthin realistische Ziele zu setzen. Ja, ich glaube schon auch, dass das was ist, wo ich sicher noch Potenzial habe.
Wir werden es vielleicht auch in diesem Podcast hier bestimmt nochmal beobachten über die nächsten Jahre und sind gespannt, ob wir diese Nachricht vielleicht dann irgendwann nochmal rauskramen können und ob sie dann noch gilt oder was der Trainer sagt in ein paar Jahren, wer
Ja,
weiß.
das wäre auf jeden Fall interessant, ja.
Die nötige Gelassenheit, da hat man zumindest das Gefühl, er hat sie immer, ist bei Parasnowboarder Christian Schmid. Der ist auf jeden Fall auch schon sicher dabei bei den Paralympics und da standen Weltcups auch an in letzter Zeit, der letzte in Lenk und damit auch seine Generalprobe vor den Paralympics. Am Ende waren es da Platz 7 und 9. Christian ist aber sehr zufrieden, auch im direkten Vergleich mit der Konkurrenz.
Konkurrenz ist natürlich auch ziemlich gut vorbereitet. Ich hatte jetzt noch Probleme beim Start. Da verliere ich einfach noch zu viel Zeit. Auf der Strecke selber hat sich das Training jetzt auf dem Schnee sehr ausgezahlt, weil man gesehen hat, da kann ich, wenn es gut läuft, auch sehr viel aufholen noch, weil gerade fahrerisch technisch auf der Kante fahren und ich mich da sehr gut verbessert habe. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Und im direkten Vergleich stehe ich eigentlich schon da, wo ich derzeit stehen will. Muss jetzt aber noch ein bisschen an dem arbeiten, woran es noch hängt. Also gerade an den Start-Section, am Startgate rausziehen und so weiter. Da sind wir jetzt aber im Februar dran.
Das klingt ja soweit erstmal gut. Es gibt noch Weltcups bei ihm in den USA und in Kanada. Die würde er aber auslassen. Das heißt, dieser Feinschliff, der ist dann wirklich das Thema für die Zeit vor den Paralympics.
Ja, der Plan sieht so aus, dass ich mich so gut wie möglich jetzt auf die Paralympics vorbereite. Wir haben sehr viel Trainings noch im Schnee geplant. Wir werden das Training jetzt ein bisschen umstellen, gerade dahingehend, was mir noch fehlt, gerade in Start-Section. Da werden wir schauen, ob irgendwo eine Strecke steht, ob irgendwo Startsektionen stehen oder gerade auch Gates, dass ich das einfach nochmal mehr trainieren kann und da besser werden kann, wenn wir gesehen haben, dass ich da gerade, was mit Snowboardcross angeht, die meiste Zeit verliere. Da sind wir dran und dann hoffen wir, dass wir so gut wie möglich vorbereitet dann zu den Paralympics anreisen können.
Ja, das hoffen wir auch. Der einzige ohne klassische Wettkämpfe in den Wochen vor den Spielen ist Para-Eishockey-Torwart Simon Kunst. Da heißt es Trainingslager und Einspielen. Die Nachricht erreicht uns auch direkt aus der Kabine.
Ja, wir hatten ein schön intensives Trainingslager. Das war, glaube ich, schon ganz gut. Man hat Fortschritte gesehen von dem, was unser neuer Trainer sehen will. Auch wenn die Zeit kurz ist. Ansonsten hat mal wieder die NADA vorbeigeschaut und uns die einzigen 2 bis 3 Stunden genommen, die wir für Recovery hatten und ein bisschen Ruhe. Sonst war der Terminplan sehr voll und somit war auch das bisschen Pause und Mittagsschlaf war auch dahin. Uns hat es jetzt zweimal hintereinander, kurz hintereinander als gesamte Mannschaft erwischt. Bringt ein bisschen aus dem Ablauf, aber grundsätzlich natürlich schön, dass kontrolliert wird. Ich hoffe, das ist bei den anderen Nationen auch so.
Ist denn überhaupt bei den letzten Trainingslagern der Coach dabei? Der ist doch auch Physio beim amerikanischen Olympischen Eishockey-Team. Und guckt Simon überhaupt Olympia?
Ja, ich freue mich sehr auf Olympia. Ich werde das Eishockey-Turnier auf jeden Fall sehr intensiv verfolgen. Ist ja erst das dritte Mal, dass die NHL zumacht, nach Vancouver und Sochi. Und also das waren dann die weltbesten Spieler, dann auch in den Nationalmannschaften sieht. Ich hatte auch selbst Tickets für 5 Eishockeyspiele, da wir aber selbst an dem Trainingslager sind. Ja, passt das leider nicht. Und musste die Tickets dann wieder abgeben. Und soweit ich informiert bin, ist unser Trainer diesmal als Physio nicht dabei, weil die nur ihren Staff direkt aus Nordamerika mitnehmen.
Wie ist es denn bei dir? Verfolgst du jetzt Olympia?
Ja, ganz klar. Ich gucke sehr gern Sport, vor allem Wintersport. Gerade im Langlauf werde ich da natürlich sehr genau hinschauen. Weil ich das schon sehr faszinierend finde. Also ich sag mal gerade jetzt so ein Klävo, wie der einfach läuft, das ist halt einfach, also auch wenn ich nicht so viel davon erkennen kann, aber selbst ich kann erkennen, dass das einfach super aussieht. Und ich glaube, da kann man auch viel für sich, also ich kann da auch schon sicher was für mich mitnehmen. Und klar auch die anderen Sportarten. Ich würde schon sagen, dass ich vermutlich auch vielleicht mal Sportarten verfolgt, die ich sonst nicht so verfolge. Also gerade jetzt vielleicht Eishockey oder so oder Eiskunstlauf. Weil ich es doch immer auch spannend finde, einfach mal so in andere Sportarten reinzuschauen.
Olympia ist gestartet, also höchste Zeit für euch alle, auch unseren Partner-Podcast zu abonnieren. Im Team Deutschland-Podcast gibt es alles aus dem olympischen Bereich. Jeden Tag jetzt auch Updates und das Wichtigste des Tages, also Hinder. Und auch wenn die aktuelle Folge ein Thema aufgreift, was sicherlich nicht ganz so einfach ist, nämlich das Scheitern bzw. eine Nichtnominierung. Eisschnellläuferin Michael Uhrig hat nur 3 Tage nach Bekanntgabe im Team Deutschland-Podcast darüber gesprochen.
Ich wusste, die Zeit wird nicht ausreichen. Und dann habe ich halt auch so auf der Bank gesessen und genau vor mir war dieses Banner, ja, Milano 2026. Und ich war so, ja, das werden wir wohl dieses Jahr nicht sehen. Und ja, das war schon ein krasser Moment, ja.
Also 2018, 2022 war sie noch dabei, diesmal hat es nicht gereicht. Im Podcast spricht sie dann darüber, was dahinter steckt und vor allen Dingen auch, wie es ihr jetzt geht. So kurz nach so einer Nachricht, die man da dann bekommen hat oder nachdem man das dann verinnerlicht hat, dass es diesmal nicht zu den Olympischen Spielen geht. Eine absolute Hörempfehlung, hört da gerne mal rein. Lynn, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt wird's langsam ernst. Ein Monat ist es noch. Und wir drücken dir natürlich die Daumen, dass deine Vorbereitung jetzt noch gut läuft. Und danke, dass du Zeit hattest.
Gerne. Danke auch.
Lynn Katzmeier, eine der deutschen Medaillenhoffnungen, die selbst vielleicht ihre Erwartungen da etwas weiter runterschraubt, aber an sich für die Paralympics natürlich jemand ist, für die das Team Deutschland Paralympics immer ein Medaillenoutfit bereithält, sag ich mal.
Noch zwei Folgen sind es, bis die Spiele beginnen und die solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
Da gibt es auch nochmal alle Updates und Infos zu den Spielen, auch was da drumherum so los ist. Also schön abonnieren, Glocke an. Die nächste Folge kommt dafür dann auch schon in 3 Wochen dieses Mal. Und bis dahin macht Philipp Wegmann, das bin ich, das Mikro aus und sagt Tschüss und ciao.